Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Guten Nachmittag, guten Tag. Schön, dass Sie bei uns zu Besuch im Taz Studio sind. Ich habe Luzi Fricke und ihr neues Buch Töchter zu Besuch und stelle Ihnen das vor. Sie erwarten hier vielleicht eigentlich Nina Arpin, die bin ich leider nicht. Unsere Kollegin hat sich heute Morgen mit einer Grippe krank gemeldet, also wie diverse andere Menschen auch, sodass ich jetzt eben eingesprungen bin. Bitte Sie um Nachsicht, wenn vielleicht die Moderation jetzt nicht so ganz perfekt ausfällt, aber wir tun hier unser Bestes. Luzi Fricke kennen sicherlich die einen oder anderen von Ihnen schon. Sie ist jetzt zum vierten Mal mit einer Buchveröffentlichung an die Öffentlichkeit gekommen. Luzi Fricke ist geboren 1974 in Hamburg, hat einige Zeit im Filmgeschäft gearbeitet und dann aber das künstlerische Sujet geändert und sich irgendwie an die Literatur gemacht. Du hast studiert im Literaturinstitut in Leipzig, hast dann 2005 den Open Mic der Literaturwerkstatt in Berlin gewonnen, der ja inzwischen eigentlich so der renommierte Preis für junge Literatur ist. Und dann hast du deinen ersten Roman veröffentlicht, Durst ist schlimmer als Heimweh, also was ich schon mal einen sehr schönen Titel finde, der auch so einen kleinen Hinweis schon mal auf deinen Schreibstil gibt und das, was daran sehr eigen und auch sehr humorig ist. Luzi Fricke ist dann Stipendiatin an verschiedenen Stellen gewesen und hat sich sehr viel um das Schreiben von, das Erzeugen von Literatur bemüht. Du bist unter anderem in Kyoto in Japan gewesen und bist dann jetzt 2016 in der Casa Balda in Italien gewesen. Im Übrigen lebst du in Berlin. Jo.
Hallo.
Genau. Ja, wir haben den Roman Töchter. Ich fange einfach mal ganz von vorne an. Also es heißt hier, was soll das eigentlich werden, fragte ich. Thelma und Louise, die waren jung, sexy und unterdrückt, sagte Martha. Guck uns an, wir sind nicht mal unterdrückt. Es geht also um zwei Frauen. Es geht um zwei Frauen mittleren Alters. Es geht um Martha und es geht um ihre langjährige Freundin Betty. Und Betty ist auch die Protagonistin und die Ich-Erzählerin. Vielleicht fängst du einfach mal an zu erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, dieses Buch zu schreiben.
Ja, ich wollte unbedingt einen Roman schreiben, in dem es um Frauen geht, um die 40 und was die so umtreibt. Und es ist oft so bei mir, dass ich habe erst eigentlich das ganz grob das Thema und suche dann verzweifelt nach einer Geschichte. Und dieser Prozess, die Geschichte zu finden, dauert dann meistens ein Jahr. Und es kam eben dazu, dass jetzt in dieser Phase um die 40 die Eltern wieder ein wichtiges Thema werden. Also es beginnt ein wichtiges Thema zu werden, indem die oder dadurch, dass sie krank werden, dass sie sterben und dass ich das Gefühl hatte, dass bei vielen von uns oder in meinem Alter im Freundeskreis auch der Zeitpunkt verpasst worden ist, Gespräche zu führen, nochmal wirklich offen miteinander zu reden. Und das war ein bisschen das, was dieses Buch dann angetrieben hat. Also einerseits der Zustand, den man hat als Frau um die 40, mit all den Schönheiten und Unzulänglichkeiten und Problemen. Und eben die Auseinandersetzung mit den Eltern oder auch das Abarbeiten an den Eltern.
Ja, Betty, die Protagonistin, treffen wir also zum Auftakt des Buches in Rom, wo sie eigentlich schon auf dem Weg ist, einen Toten zu besuchen. Wir werden auch feststellen im Verlaufe des Romans, dass es da um verschiedene Menschen gibt, die entweder gerade dabei sind, abzuleben oder es schon getan haben. Betty ist in Rom und sie erhält einen Anruf von ihrer Freundin Martha. Es ist ein Notfall und Betty weiß sofort, also sie kann Martha so nicht alleine lassen. Deshalb steigt sie in das nächste Flugzeug und fliegt zurück nach Berlin, wo sie wohnt, und zwar in einer Wohnung in einer Gegend, die man gut als gentrifiziert und hip bezeichnen kann. Auch das ist eigentlich sehr witzig geschildert. Ich weiß nicht, ob du davon nachher noch was vorlesen wirst. Zunächst mal so viel, sie trifft Martha und siehe da, es gibt also tatsächlich einen akuten Notfall. Marthas Vater ist krebskrank und es stellt sich raus, er will zum Sterben in die Schweiz reisen. Und Betty muss einspringen, Betty muss das Auto fahren, weil Martha das nicht schafft. Es geht also los in Hannover, wo der Vater abgeholt wird. Und ich weiß es nicht, ob du einfach einen kleinen Part davon schon mal vorlesen willst.
Ja, würde ich mal machen. Ich würde eine kleine Stelle vorlesen, wo die zu dritt schon im Auto sind. Das ist natürlich eine heikle Situation. Die sitzen im Auto zu dritt. Kurt auf der Rückbank. Die Stimmung ist also steht nicht zum Besten in diesem Wagen. Er hat eben am nächsten Tag den Termin bei der Sterbehilfe in der Schweiz. Und ich fange einfach mal an, ein Stück zu lesen. Vielleicht sollten wir doch durchfahren, flüsterte Martha, nachdem sie sich vergewissert hatte, dass Kurt hinten eingeschlafen war. Ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, mit ihm stimmt was nicht. Was sollte mit ihm denn auch stimmen? Da ist noch etwas anderes, ich weiß es nicht. Wir hörten seiner Atmung zu, die unruhig war, aussetzte zwischendurch, bis er wieder nach Luft rang. Wir haben diesen Termin in der Schweiz, sagte ich, morgen um 2 und morgen ist morgen, selbst wenn wir heute schon da wären. Martha drückte ihre Unruhe gegen den Sitz. Ihr war das alles zu eng, sie atmete lang aus, als könnte sie sich damit Platz im Innern verschaffen. Ich glaube, ich möchte auch eine rauchen, sagte sie. Automatisch fuhr ich langsamer, als wollte ich, ausgerechnet ich, ihr jetzt mit klugen Reden kommen. Was? Sie flüsterte jetzt nicht mehr. Ich sitze in einem fahrenden Aschenbecher, was soll ich da anderes machen? Sind in meiner Jackentasche hinten. Martha beugte sich zur Rückbank, verharrte dort deutlich zu lang, bevor sie meine Jacke griff und mich fragte, ob ich das auch riechen würde. Ich roch und roch nichts. Nur der Geruch von uns dreien. Anspannung, Traurigkeit, Angst, Alter. Und zu viel Nähe. Es roch wie in einem Käfig. Bei dem Gedanken fiel es auch mir auf. Dieser typische Käfiggeruch, der stets vom selben herrührte, Urin. Soll ich anhalten, fragte ich. Nein, wir lassen ihn schlafen. Sie zündete uns beiden eine Zigarette an, bevor sie sagte, erzähl mir irgendwas aus deinem verkorksten Leben, damit ich meines kurz vergesse. Ich strich mit dem Daumen über das Lenkrad und seufzte. Ich führe ein Leben, sagte ich, für das Generationen von Frauen vor uns gekämpft haben. Das kannst du unmöglich verkorkst nennen. Ich bin das Maximum an Freiheit. Eben, du fängst an, komisch zu werden. Du solltest dich mal wieder verlieben. Wie werde ich denn komisch? Mufflig, also nett gesagt. Eigentlich wirst du zynisch. Martha sah mich nicht an, als sie das sagte. Und dagegen soll ich mich also verlieben. Seit Jahren empfahl mir jeder das Verlieben. Als wäre das eine Rettung, als bräuchte ich eine Rettung, als hätte ich nichts Besseres zu tun. Was war denn mit dem neulich, setzte sie nach. Wem? Dem Künstler oder so. Der war tätowiert. Ja und? Das spürt man doch nicht. Nie wieder ein Tätowierter, sagte ich. Die reden die ganze Zeit. Schlimmer als Angler. Endlos hat er mir seine Unterarme erklärt, seine gesammelte Vergangenheit, rechts die Familie, links die Freunde, Stammbaum, Schicksalsschläge. Als ich anfing mit Sex, haben mir die Männer ihr Leben anhand von Narben erzählt. Das hat meistens nicht lange gedauert. Die Blinddarm-OP, der Skatunfall, der Meniskusriss, mehr Narben hatte niemand. Jetzt kommen langsam die Bypässe dazu, aber die sind schnell erzählt. Ein Herzinfarkt ist leidenschaftslos. Tätowierungen hingegen sind ins Fleisch gebrannte Geschichten. Also diese Generation ist gut vorbereitet auf die Demenz. Da können sie ihren Körper anschauen und sich erinnern, der Rest lagert in der Cloud. Am besten lässt man sich schon jetzt das Passwort über die Pulsader stechen. Entschuldige, dass ich gefragt habe. Martha kurbelte das Fenster herunter, um den Rauch rauszulassen, die dicke Luft, den Uringestank. Ich habe keine Lust, darüber zu reden, sagte ich, über Männer. Okay, ich auch nicht, ist auch öde. Damit hat man mit 10 ja schon angefangen. Immer über Jungs reden, immer unglücklich sein. Das ist so nahtlos. Erst redet man 3-4 Jahrzehnte über Männer und dann redet man über Krankheiten. Wenn das kein vergeudetes Leben ist. Du hast die Kinder dazwischen vergessen, warf sie ein. Tatsächlich. Sei mal still. Martha flüsterte jetzt wieder. Wir legten die Köpfe schief, als könnten wir so besser hören. Atmet er noch? Ich glaube ja, sagte ich und fuhr langsamer. Kurt atmete wie ein Fisch. Alle paar Sekunden ploppte sein Mund auf. Er schien kleine Blasen auszustoßen. Vielleicht der Tiefschlaf, vermutete ich. Warum tut er mir das an? Martha blickte stur auf die Straße und erwartete keine Antwort, nicht einmal von sich selbst. Ich drückte jetzt doch aufs Gas, wollte schnell dort ankommen, wo es vorbei war, während Martha nach einem Sender suchte, den sie nicht fand. Bloß Fetzen und Rauschen, als würden wir durch ein Niemandsland fahren, fernab aller Frequenzen. Wir hatten einen Elefanten im Auto, über den wir nicht sprechen konnten, also schwiegen wir. Und es war kein schönes gemeinsames Schweigen. Das Sterben war eine Tortur, es sollte abgeschafft werden. Es sollte nur noch Leben oder Tod geben, keinen dazwischen mehr. Ich fühlte mich beinahe erlöst, als ich von der Rückbank ein Stöhnen vernahm. Im Spiegel konnte ich sehen, wie Kurt sich zu orientieren versuchte. Noch längst keine Schweiz in Sicht, nur die A7, irgendwo zwischen Fulda und Würzburg. Ich gab mein Bestes, aber dieses Land konnte lang werden. Danke.
Ja, in diesem Abschnitt ist schon etliches ja enthalten, was diese Zustandsbeschreibung von einem bestimmten Lebensabschnitt von Frauen ausmacht. Und besonders schön finde ich eigentlich an den Stellen, die ich lesen konnte in deinem Buch, die Kombination aus dieser großen Melancholie und der Sentimentalität, die natürlich daher rührt, dass man weiß, dass das Leben schon vorangeschritten ist, dass es endlich sein wird, was sich ja nicht zuletzt einfach auch darin ausdrückt, dass die Generation vor den Frauen, um die es hier geht, dabei ist zu gehen, was ja auch immer wie ein Spiegel ist, der sich darin abbildet. Was auf der Hand liegt und was ich sehr schön finde an deinem Schreiben ist, dass das Ganze eben immer auch wieder in was sehr Humoriges und sehr Selbstironisches kippt. Und was mir gerade an diesem Roman auch sehr gefällt, ist, dass er zum einen ja was sehr Statisches und sehr eigentlich Niederdrückendes beschreibt und das aber mit den Mitteln im Grunde von einem Roadmovie. Also die beiden Frauen sind ja unterwegs und der Verweis auf Thelma und Louise ist ja eigentlich auch ein sehr naheliegender. Ich wollte dich deshalb auch nochmal fragen, woher diese Idee kam, wenn es denn eine war, oder wie du darauf gekommen bist, gerade diese Zustandsbeschreibung zu verbinden mit einem Roadmovie, weil es geht ja, das kann man, das verraten wir jetzt natürlich nicht, aber es geht natürlich noch endlos weiter, also die Geschichte endet nicht in der Schweiz und das darf ich vielleicht sagen, also so schnell wird auch nicht gestorben, also das finden Sie am besten selbst raus, wenn Sie hoffentlich nachher in Scharen alle dieses schöne Buch kaufen, das kann man nämlich hier vorne an dem Tisch. Aber ich würde Luzi Fricke gerne fragen wollen, woher kommt die Idee, dass mit so einer Art, also fast so filmisch mit so einem Roadmovie zu verbinden?
Also zum einen war das im Schreibprozess selbst sowas, was ich tatsächlich selber viel unterwegs war und über all diese Orte geschrieben habe, an all diesen Orten gewesen bin. Es endet ja auf einer griechischen Insel, also auch das kann man verraten. Und Ich schrieb währenddessen eben sehr viel und wollte das auch unbedingt mit drin haben. Also ich wollte dieses Südeuropa, Italien, Griechenland so als die Sehnsuchtsorte der Deutschen mit drin haben, sie aber anders zeigen. Und ich habe auch gemerkt, dass ich einfach dieses Genre Roadmovie irgendwie toll finde. Also das, man hat unendlich viele Möglichkeiten. Also die sind einerseits unterwegs, die sind aber auch in einem geschlossenen Raum unterwegs, die sind einander ausgesetzt. Man hat die ganze Kulisse, man kann sie jederzeit anhalten lassen, aussteigen lassen, auch aus der Geschichte aussteigen lassen. Also man hat so etwas, man kann das halt beschleunigen und verlangsamen, wie man möchte. Ja. Und das ist... Das kann einem sehr viele Möglichkeiten geben, was ich erst dann merkte, als ich schon angefangen hatte zu schreiben eigentlich, wie frei das macht. Und gleichzeitig denke ich, ist es eben auch so, dass wir ja eh viel mehr unterwegs sind, alle ständig. Also man ist ja gar nicht mehr die ganze Zeit zu Hause, sondern man jettet durch die Gegend und fliegt oder fährt und dieses... was eben auch eine Charaktereigenschaft der beiden Frauen ist, dadurch, dass die Familien, in denen sie aufgewachsen sind, sehr früh zerbrochen sind, haben sie so eine gewisse Haltlosigkeit in sich oder eine Wurzellosigkeit oder wie immer man das nennen mag, was eben auch sich dann in diesem Genre widerspiegelt. Also das Innere ist auch schon nicht wirklich verortet und so spiegelt sich das dann eben in dem Rahmen des Unterwegsseins.
Es sind ja auch zwei konträre Familiengeschichten, soweit ich das mitbekommen habe, ne? Also Martha ist fest liiert und hat, glaube ich, auch Kinder und hat sie nicht.
Sie möchte wahnsinnig sie möchte, gern, genau, ja. Aber sie ist auch unbedingt schon kurz vor 40 und braucht da ärztliche Unterstützung.
Okay, genau. Also ein sehr spezifisches Modell, aber da wird noch versucht, halt wirklich die klassische Familie eben zu kreieren. Bei Martha ist, wenn ich das so salopp sagen kann, glaube ich, der Keks schon gegessen. Also da ist dann eher eine Falance von gescheiterten Beziehungen zu vermelden. Und auch das ist ja so, kann man vielleicht sagen, also so ein bestimmtes Abbild von so einer Lebensphase von Frauen, dass man dann vielleicht dasteht und sagt, okay, also was habe ich denn alles nicht? Zum Beispiel Kinder, was habe ich noch nicht? Ein Mann. Und dann stellt man sich zwangsläufig die Frage, was habe ich denn eigentlich?
Ja, dann die Freiheit.
Genau.
Ja, aber es ist, also ich, das ist ja wirklich ein Thema, was, sag ich mal, uns Frauen in dem Alter ganz anders umtreibt. Bekommen wir noch Kinder oder nicht? Und wie ernsthaft will man das betreiben? Wie sehr macht man sich davon frei? Vielleicht auch und sagt, gut, es hat in meinem Leben nicht funktioniert oder es hat sich nicht ergeben oder der Wunsch war dann nicht so groß, dass ich irgendwie in Tschechien irgendwie künstliche Befruchtung mitmache, sondern zu sagen, das ist nicht mein Leben. Und dann ist aber auch immer die Frage, das kenne ich auch selbst, das kenne ich auch von Freunden, was macht man dann, wenn man keine Kinder hat oder wenn man keine bekommen kann? Und was sind die sozusagen die Vorteile und wie kann man die nutzen? Und das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, wenn man einfach nur sagt, es ist mir nicht gelungen, eine Familie zu gründen, ist das auch was sehr Trauriges. Und die Betty in dem Roman, die ist dann eben viel unterwegs, die reist viel. Das klingt jetzt so sehr prekär am Anfang, es ist ja auch nur sehr kurz skizziert, dass sie die Wohnung untervermietet an so Partytouristen und von dem Geld dann eben woanders lebt.
Übrigens sehr lustig und auch sehr lebensnah. Berlin Friedrichshain live.
Ja, es ist so wirklich die Partyhölle, in der sie lebt. Nee, aber sie entscheidet sich dann eben für ein anderes Modell. Und das ist die Freiheit, sehr intensiv zu leben und auch zu genießen und viel zu reisen und sich nicht verpflichten zu lassen.
Wollen wir noch ein Stückchen weiter lesen und die beiden noch ein Stück begleiten auf der Reise? Du hattest, glaube ich, noch einen Part, also der im Grunde genommen weiterführt in Richtung Schweiz, aber noch sind sie nicht angekommen.
Ja, sie machen eine Übernachtung am Bodensee in Lindau, weil sie das, die ganze Strecke an einem Tag auch nicht schaffen und sind jetzt in diesem Hotel. Auf dem Bildschirm hatte das Hotel luxuriös ausgesehen. In der Wirklichkeit standen wir in einer kleinen, dunklen Lobby. Die Bar war geschlossen, der Pool schmutzig, die Zimmer noch nicht fertig. Kurt verschwand als erstes auf die Toilette. Die Fassade werde leider gerade renoviert, hieß es, was auch hieß, Baugerüst statt Aussicht auf den Bodensee und Handwerker, die Kurt ins Gesicht schauen würden, wenn er das letzte Mal die Augen öffnete. Das versuchte Martha dem jungen Mann an der Rezeption jetzt zu erklären, dass ihr Vater in diesem Hotel seine letzte, wirklich allerletzte Nacht verbringen müsse, die sei fast so wichtig wie die Hochzeitsnacht, wenn nicht sogar wichtiger. Ob er darüber schon einmal nachgedacht habe, ob er sich das vorstellen könne, ob er sich überhaupt über irgendetwas im Leben schon einmal Gedanken gemacht habe. Er sah zu mir herüber, offenbar auf der Suche nach Schutz, doch ich nickte bloß, ob ich damit Martha unterstützen wollte oder den Rezeptionisten, wusste ich selbst nicht. Auf so deprimierte Gäste sei das Haus leider nicht vorbereitet, erklärte er, erst recht nicht außerhalb der Saison. Selbstverständlich werde er eine Flasche Sekt aufs Zimmer bringen lassen, wenn gewünscht sogar Blumen. Auch die Erdnüsse gingen aufs Haus, aber für eine letzte Nacht fehlten ganz eindeutig die Mittel und außerdem zwei weitere Sterne, sagte er und bot eine kostenfreie Stornierung an sowie eine Buchung im Grand Hotel auf der anderen Uferseite. »Ich werde doch am letzten Tag nicht noch mit den Grand Hotels anfangen«, brummte Kurt, der sich erstaunlich schnell von der Toilette zurückgekämpft hatte. »Haben Sie Fernsehen?« war alles, was ihn interessierte. »Kommt gleich die Maischberger«, sagte er zu Martha, »die gucke ich immer, die hat was auf dem Kasten, die Frau.« Alles wie immer, bloß keine Umstände. Martha verkniff sich jeden Kommentar. Kurt sah sie an. »So will ich das«, sagte er, »jetzt bloß nicht noch mit deinem neuen Leben anfangen.« Sein Lächeln schien eine Entschuldigung für ein Leben zu sein, in dem alles nur passiert war, ein Leben, in das er hineingerutscht war. Wir bezogen zwei Zimmer, ließen uns ein Restaurant empfehlen, in das wir kurz zerrten und in dem wir Schweinsbraten aßen, von dem er nur die Hälfte schaffte. Über seinem Kopf hing ein Lebkuchenherz, auf dem stand, a bissl was geht immer. Ich bestellte noch einen halben Liter Riesling. Wir blickten auf eine erleuchtete Löwenstatue, den spiegelglatten Bodensee, Schiffe am Ufer, die Konstanz oder Lindau hießen. Nichts störte die Idylle außer uns. »Ist hübsch hier«, sagte Kurt. »Erinnert mich an den Lago Maggiore. Wart ihr mal da?« »Nein«, sagte ich, als Martha gar nicht reagierte. »Da hat sich schon Hemingway von seiner Kriegsverletzung erholt«, sagte Kurt, »in Stresa. Kennt ihr Hemingway? Der war hart im Nehmen, hat nur im Stehen geschrieben.« »Wegen seiner Rückenschmerzen«, sagte Martha. »Nein«, sagte ich, »wegen seiner Hämorrhoiden.« »Er hatte Hämorrhoiden?« »Ja, erst der Krieg, dann Kuba, das scharfe Essen immer. Der arme Kerl konnte kaum sitzen.« »Mann, du verachtest echt jeden anderen Schriftsteller, sogar die Toten.« »Sie schreiben auch, Betty?« »Im Liegen.« »Ach, interessant, sieht man ihn gar nicht an.« »Sie arbeitet ja auch kaum«, warf Martha ein. »Und davon kann man leben?«, fragte er. »Nein«, antwortete ich, »ich bin seit 3 Jahren tot.« Unter dem Tisch trat Martha gegen mein Schienbein, aber Kurt lachte. »Die Toten«, sagte er, »das sind die Besten. Sehr entspannte Menschen, alle Toten, die ich bisher getroffen habe.« Er trank noch einen Schluck und lehnte sich zurück. »Ja«, sagte er, »der Lago Maggiore, da würde ich gern noch mal hinfahren.« Aber Martha suchte nach den richtigen Worten. »Ich dachte, du willst sterben.« »Vielleicht würde ich mich vorher gern noch ein bisschen erholen.« »Das ist das Morphium«, zischte sie mir zu, »es macht ihn verrückt.« »Wann waren Sie denn am Lago Maggiore, Kurt?« »Als junger Mann, Mitte 20, war ich da, mit meiner ersten Freundin Francesca. Ich war ein Spätzünder, schüchtern an diese dicke Brille. Die Mädchen standen nicht gerade Schlange«, sagte er, »aber plötzlich tauchte Francesca auf. Sie war Halbitalienerin.« »Hat jemand angerufen oder ist die Zeit abgelaufen?« Haut mich ja total raus. Aber plötzlich tauchte Francesca auf. Sie war Halbitalienerin. Zumindest hatte ihre Mutter das behauptet. Ihren Vater hat sie nie kennengelernt. Sie ist gegen Kriegsende geboren. Da ging ja alles durcheinander. Du hast nie von ihr erzählt. Martha schien fast empört. Auch ich hatte ein Leben, bevor ich deine Mutter traf, sagte er, vor allem damals. Ich sah aus wie ein Sizilianer, weißt du? Ich hatte noch dunkle Locken. Die Leute haben mich für einen Mafioso gehalten, als ich jung war. Das war kein Vorteil, ganz und gar nicht. Außer eben bei Francesca. Ich habe extra den Führerschein gemacht für sie und ein Auto gekauft, einen gebrauchten Opel Kadett. Sie wollte unbedingt nach Italien alles sehen, Genua, Florenz, Rom bis runter nach Neapel. Nur Venedig war ihr zu romantisch. Das machen wir als Hochzeitsreise, hat sie gesagt. Kurt bestellte per Handzeichen ein weiteres Bier. Seine Augen bekamen diesen besonderen Schimmer, wenn Alkohol sich mit Wehmut mischt und die Stimmung zerbrechlich wird. Wir sind nur bis nach Stresa gekommen. Erste Liebe, erster Urlaub hat nicht sollen sein. Was ist passiert? Wie leicht man glauben konnte, seine Eltern zu kennen und dabei vergaß, dass auch sie einmal jung und verzweifelt gewesen waren, selbst wenn sie damit viel früher hatten aufhören müssen, weil wir dann kamen, was nicht die Verzweiflung beendet hatte, wohl aber das, was wir unter Jungsein verstanden. Zwei Dinge waren es, die einen erwachsen werden ließen: die Geburt des ersten Kindes und der Tod der Eltern. Martha stand ganz kurz davor. Sie hat mich sitzen lassen, erzählte Kurt, in einem Lokal, für einen richtigen, waschechten Italiener, sah aus wie aus dem Bilderbuch, Polohemd, Goldkette und ein Boot. Da konnte ich mit meinem Opel natürlich einpacken. Der Kerl hat sich einfach an unseren Tisch gesetzt und mir die Frau weggenommen. Und ich habe gar nichts gemacht, weder habe ich ihn vertrieben, noch sie verteidigt. Dann geh doch, habe ich gesagt. Am nächsten Morgen huschte sie ins Zimmer und packte ihren Koffer. Pass auf dich auf, mein lieber Kurt, hat sie gesagt, und weg war sie. Er nahm einen großen Schluck von seinem Bier. Ich bin allein weiter bis Genua gefahren und da versackt. Von wegen, pass auf dich auf, das genaue Gegenteil habe ich gemacht. Als hätte ich sie damit ärgern können. Genua ist eine laute Stadt, räudig, überall Vespas, Müll, Bars, Verrückte. Ein Sumpf war das damals, an jeder Ecke Nutten, das ist das Beste an den Hafenstädten, die Nutten und überall Drogen. Ich kannte solche Städte, da lebten die Leute, als würde am nächsten Tag ihr Schiff ablegen. In den Hafenstädten hatte die letzte Nacht ihr Zuhause. Eine letzte Nacht nach der nächsten und nie legte das Schiff ab. Und da möchtest du noch mal hin, fragte Martha nach Stresa, an den Ort, an dem du sitzen gelassen wurdest? Ich weiß nicht, sagte Kurt, das ist so lange her. Das ist ja das Schlimme. Ständig denkt man an die Zeit zurück, in der man jung war. An die Momente, in denen man die falsche Entscheidung getroffen hat, in denen das Leben eine andere Richtung nahm, während man selbst unfähig war, sich zu bewegen. Martha und ich nickten nur traurig. Vielleicht nahmen wir uns in diesem Moment vor, am Ende unseres Lebens weniger zu bereuen. Dass ihm erst spät klar geworden sei, dass man seiner Herkunft nicht entkommen könne, sagte Kurt, dass man nur die Fehler seiner Eltern variiere und im Grunde jede Generation geschickter darin werde, Mist zu bauen und sich das Leben zu versauen. Man solle dabei so wenig Schaden wie möglich hinterlassen. Das sei das Einzige, was er uns raten könne. Macht euch nicht schuldig, sagte er und trank sein Bier aus. Danke.
Eine sehr schöne Stelle, die, finde ich, sehr gut auf den Punkt bringt. Zum einen, dass ja auch diese Generation, die diesen Frauen im mittleren Alter vorangeht, eine sehr taffe ist, immer noch, so sie noch lebt, die natürlich eben ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht hat und die sicherlich zwischen den Generationen in Teilen anders sind, weil die Zeitläufe sich verändert haben. Aber gleichermaßen bringt das auf den Punkt, dass man ja doch mit einer gewissen Unausweichlichkeit durchs Leben schreitet. Und für mich hat sich so ein bisschen auch die Frage damit verbunden, das ist ja auch ein Buch über den Kurt. Warum heißt das eigentlich Töchter? Was hat dich dazu gebracht, das Töchter zu nennen?
Also Antwort 1 ist, der Titel war Abschied von den Vätern. Das war dem Verlag zu depressiv. Antwort 2 ist, dass es natürlich aus der Sicht der Töchter erzählt ist. Und es geht natürlich, also es beleuchtet jetzt, der Titel beleuchtet natürlich nur den einen Aspekt, das Töchtersein und nicht das Frausein, nicht das Ehefrausein, nicht das beste Freundinsein. Aber es ist eben die Perspektive, die hier eingenommen wird, ist schon die Töchterperspektive in einer permanenten Auseinandersetzung mit den Eltern und mit der Frage, wo man herkommt.
Das ist ja vielleicht auch eine ganz typische Frage, die im mittleren Alter nochmal aufkommt. Also diese Frage, woher kommen wir eigentlich, wenn man sich vielleicht über 20 oder auch 30 Jahre damit beschäftigt hat, groß und erwachsen zu werden, sich auszubilden, Familie zu gründen und in dem Moment, wo die Generation vor dieser mittleren Generation geht, ist auf einmal die Frage wieder im Raum, wo kommen wir eigentlich her? Und die tritt spätestens dann auf, wenn wir nach Hause fahren und sie begraben müssen. Ich finde, das ist ein wunderschönes Buch, also auch wenn ich es noch gar nicht gelesen habe. Ich werde das jetzt sehr schnell nachholen und ich würde Ihnen allen empfehlen, das auch zu tun. Frage zum Abschluss vielleicht nochmal, diese beiden Frauen, finden die da wieder raus? Ich würde mal vermuten, zumindest über ihre Freundschaft tun sie das ja vielleicht schon.
Ja, sie gehen weiter. Also es ist nicht dieses Rausfinden, dass man also aus einer Situation wirklich herausfinden, sondern danach gestärkt weitergehen und auf dem nächsten Level angekommen sein.
Dann danke ich ganz herzlich für den Besuch. Töchter von Luzi Frick ist erschienen im Rowohlt Verlag. Sie können das Buch vorne kaufen, wenn Sie das gern möchten. Sonst wünschen wir Ihnen für heute Abend noch eine schöne Messe und freuen uns, falls Sie uns morgen wieder im TAZ-Studio hier begrüßen.
Buchmessefunk, Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.